Liebe Brüder und Schwestern, es geht, wie eingangs gesagt, um das Nachfolgen. In der neuen Übersetzung wird es dann heißen, hinterhergehen. Jesus, der uns auffordert, geht hinter mir her. Uns ist das Wort Nachfolge da, zumindest geht es mir so, zwar ein wenig zu schwach ausgedrückt, und doch ist es die korrektere Übersetzung. Im Griechischen heißt es, im griechischen Original, das Neue Testament ist ja in Griechisch verfasst, heißt es opisomo, hinter mich. Ordnet euch hinter mir ein. Hinter Jesus nachgehen, das heißt Nachfolge. Oder im Alten Testament, hinter Gott nachgehen. Oder hier zwischen Elia und Elisha. Das heißt, es gibt eine Ordnung in der Nachfolge. Es ist nicht so einfach, dass Gott sozusagen etwas sagt, einen Erlass verkündet und dann ist diesem Erlass nachzufolgen, sondern es ist ihm nachzugehen. Jesus geht voraus. Und das ist in Jesus noch einmal deutlicher geworden, als es im Alten Bund, im Alten Testament erlebbar war. Gott ist Mensch geworden, um uns vorauszugehen. In unseren menschlichen Schritten, möchte man sagen, in unserem Maß, in unseren Fähigkeiten, geht er uns voraus und wir haben ein Vorbild und können ihm nachgehen. Und gleichzeitig mit diesem Vorbild, das er uns gibt, ist er ungenommen unser Herr, der das Sagen hat. Wir erfassen Nachfolge manches Mal ein wenig anders auf und unser christliches Leben manches Mal ein wenig anders auf, sodass wir den Eindruck haben, ja, Gott ist da, wir haben diese oder jene Projekte und jetzt muss Gott uns nachfolgen. Wir planen und sagen, Gott, jetzt musst du aber das und das und das tun, damit mein Plan in Erfüllung geht. Es ist richtig, dass wir planen. Es ist richtig, dass wir Dinge in die Hand nehmen. Oh ja. Und wir tun es oftmals zu zaghaft, zu ängstlich auch. Es ist richtig und doch in all dem bleibt wichtig, dass wir uns in dieser Haltung ans Werk gehen, Gott ist der, dem wir nachfolgen. Gott ist der, der mich auch treibt, antreibt, inspiriert, ermutigt, dass ich Dinge in die Hand nehme. Und so ist eigentlich eben nicht die innere Haltung, Gott, hier ist mein Projekt, folge mir nach, sondern Gott, was willst denn du? Was ist denn dein Projekt, deine Idee, dein Wunsch? Freilich, im Alltag ist es nicht immer ganz so leicht herauszufinden, kommt die Idee von mir, kommt sie von Gott, und wir dürfen immer Gott bitten, dass er mit uns geht. Und doch ist es wichtig, wie mir scheint, neu zu dieser Haltung zurückzufinden, was willst denn du? Wo soll es denn lang gehen? Was möchtest denn du? Und dann sind wir sehr nah schon bei der Überlegung, dass wir merken, Gott möchte nicht nur hier und dort etwas von mir, sondern je mehr ich ihm nahe komme, je mehr ich Jesus kennenlerne, und im Hebräischen heißt kennenlernen auch immer lieben lernen, ein Wort für beides. Je mehr ich ihn begreife, berührt bin von ihm, desto mehr begreife ich, dass er, der mich auffordert, ihm nachzufolgen, zu mir gekommen ist, weil er mir gut ist, weil ich ihm wichtig, ja unendlich wertvoll bin, weil er mich liebt. Und so wird Petrus auch, als Jesus ihm dann neu sagt, dass er ihm nachfolgen soll, nach der Auferstehung, wird Petrus gefragt, liebst du mich? Die eigentliche, die Gänze der Nachfolge Jesu bedeutet immer, dass man seine Liebe gefunden hat und ihr antwortet, indem wir ihm, der zu uns gekommen ist, sagen, ja und ich möchte mit dir gehen, dir nachfolgen, in deinen Fußspuren gehen, ja mehr noch im Blick auf dich, der du mir vorausgehst, möchte ich gehen. Nachfolge heißt also im Letzten und in der Fülle sein Leben in diese Nachfolge, in diese Beziehung zu Jesus hineingeben. Und das kostet schon etwas. Es kostet das Leben. Und wer das erlebt, dieses Leben zu geben, der weiß und erfährt, ja darin liegt doch unsere Erfüllung. Und das mag in ganz verschiedener Weise sein. Wir haben gestern nicht im Dom zu Freising, weil der im Umbau befunden ist, oder der Domberg im Umbau befunden ist, war gestern im Münchner Dom die Priesterweihe von zwei Priestern, die damit zum Ausdruck gebracht haben und sich schenken haben lassen, dass sie in die Nachfolge gerufen sind, genommen sind, in dieser Weise als Priester. Für mich selbst war es gestern übrigens das 23. Jahr, mein Jubiläum der Priesterweihe. Wenn Sie so wollen, ist heute mein Jubiläum der Primiz. Priester sein ist eine Möglichkeit, Jesus nachzufolgen. Das eigentliche Sakrament, das uns die Nachfolge ausdrückt, ist etwas anderes. Es ist die Taufe. Die Taufe, die damit auch zum Ausdruck bringt, wir alle sind eigentlich gerufen, Jesus nachzufolgen. Dieser Ruf gilt nicht einigen, sodass man sich, und manchmal habe ich den Anschein, dispensieren könnte und sagen könnte, nun ja, hier sind einige berufen. Nein, jeder von uns ist gerufen in die Nachfolge. Und zwar zuerst einmal dort, wo wir sind. Ganz einfach. Unsere Berufung ist, zu sein, wo wir sind. Aber in einer anderen Weise, indem wir Jesus nachfolgen. Schauen, was er denn möchte. Uns vergewissern, im Glauben vergewissern, und das dürfen wir, dass er schon da ist, wo ich bin, wo ich wirke. Und dass er schon mit mir ist, mich schon braucht, dort eben, wo ich bin. Manches Mal wird er uns auch andere Wege, vielleicht sogar unerwartete Wege führen. Und doch, Berufung geschieht als erstes, wo ich bin. Sie wird Berufung dadurch, dass ich das, was ich tue, als Antwort Jesus schenke. Auf seine Frage oder auf seinen Aufruf, folge mir nach. Und so hat Elisha diesen Ruf gehört von seinem Vorgänger, dem großen Propheten Elia. Und er war ein wenig zögerlich, aber dann auch nicht. Er sagt, zuerst möchte er sich noch verabschieden, aber zum Zeichen für sich selbst und vielleicht wohl auch für die Umstehenden, es mag das erste große prophetische Zeichen des Elisha gewesen sein, nimmt er seinen Pflug, mit dem er gerade gearbeitet hat, zerschlägt ihn, macht ein Feuer damit und bringt die Ochsen, mit denen er gepflügt hat, zum Opfer dar. Ein Zeichen, dass er alles Gott schenkt, und ein Zeichen, dass es für ihn jetzt nicht mehr möglich ist. Der Pflug ist dahin und die Ochsen auch. Es ist für ihn nicht mehr möglich, anders zu leben, als er es jetzt entschieden hat. Prompt antwortet er diesem Ruf. Im Evangelium sind einige, die Jesus nachfolgen wollen. Einer fragt und Jesus antwortet ihm, als er sagt, er möchte zuerst noch seinen Vater beerdigen, oder der andere, er möchte sich zuerst noch verabschieden. Nein, jetzt, sofort, gilt es, nachzufolgen. Heißt das, dass Jesus nicht möchte, dass wir uns verabschieden, dass wir vielleicht sogar brechen mit unseren Familien? Heißt es, dass wir nicht den Verstorbenen die Ehre geben, für sie beten, sie beerdigen? Ganz sicher nicht. Aber wenn wir aufgrund dessen, weil wir da noch anderes vorhaben, Jesus hintanstellen würden und sagen, dir möchte ich später erst nachfolgen, sozusagen ohne dich möchte ich meinen Vater beerdigen, ohne dich möchte ich mich verabschieden, dann wäre die Ordnung eine Unordnung. Jesus möchte, dass wir gleich antworten, ihm auf seinen Ruf. Und das kann vielleicht etwas wie eine Überforderung erscheinen. Ich glaube aber, dass wir in den Jahrhunderten, Jahrtausenden der Kirchengeschichte und auch vorher schon im jüdischen Glauben immer wieder erlebt und bezeugt haben, Berufung geschieht nicht nur in einem Augenblick. Berufung ist wie ein Dialog mit Gott, eine Liebesgeschichte mit Gott, in der er uns ruft. Und soweit wir seinen Ruf verstehen, soweit kann ich auch schon antworten. Und so geschieht dieser Ruf immer mehr und wächst. Wir können es bei Petrus im Lukas-Evangelium Kapitel 5, ist es sehr schön beschrieben, beobachten. Zunächst wird er nur gerufen, sein Boot Jesus zu leihen. Und er tut es voller Freude. Dann wird es schon schwieriger. Er wird gerufen, etwas zu tun, was unsinnig ist, für einen Fischer damals am Tag zu fischen, wo er doch die Nacht nichts gefangen hat. Er fasst allen Mut zusammen und tut es. Und daraufhin erfährt er, dass zum ersten Mal Jesus ihm sagt, er möchte ihn zum Menschenfischer machen. Sein ganzes Leben möchte er in seiner Nachfolge, in seine Nachfolge führen. Schrittweise beruft uns der Herr. Und doch, er bittet uns, dass wir jetzt antworten, wie wir es jetzt können. Und das, was wir jetzt können, nicht vertagen auf später. Damit diese Beziehung, in der uns diese Berufung, diese Nachfolge geschenkt wird, nicht einschläft. Und wir sind tatsächlich in der Gefahr zu sagen, lieber Gott, später einmal. Manches Mal höre ich sogar, ja, wenn ich einmal alt bin, dann kümmere ich mich um den lieben Gott. Später einmal, Gott gebe, dass wir es später einmal dann doch schaffen, was wir eigentlich heute geschenkt bekommen sollten von Gott. Lassen Sie mich trotzdem noch kurz ein Wort sagen zu diesem erstaunlichen Ereignis oder diesem Dialog mit den beiden Jüngern, Johannes und Jakobus, die dort Feuer vom Himmel fallen lassen wollen. Die beiden sind ja eigentlich schon in der Nachfolge Jesu. Sie sind schon mit ihm unterwegs. Und so denken sie, dass sie, weil sie ihm ja nachfolgen, ihm auch, sie verstecken es hier in eine Frage, aber eigentlich ihm sagen sollen, was denn zu tun wäre. Nämlich Feuer vom Himmel fallen zu lassen auf dieses widerspenstige Dorf in Samarien. Eine alte Feindschaft, die dort aufgebrochen ist. Der Weg von Judäa nach Jerusalem, der schnellste Weg, führte durch Samarien. Das waren nicht nur Feinde, ja noch schlimmer. Es waren abtrünnige Brüder. Sie haben sich vom Glauben Israels, vom reinen Glauben entfernt, haben Elemente anderer Gläubigkeiten angenommen. Und so waren sie die, die das Bild der Abtrünnigen waren. Und oftmals ein Hass. Und jetzt will Jesus mit seiner Mannschaft, mit seinen Zwölfen, dort Unterkunft finden. Und aufgrund dieser alten Geschichte wird sie ihnen verweigert. Jakobus und Johannes, sie werden auch die Donnersöhne genannt an einer anderen Stelle. Sie hatten wohl ein eigenes Temperament. Und in dieser alten Feindschaft, in der sie aufgewachsen sind, wollen dreinschlagen. Sie, die Jesus nachfolgen, die also an dem, was Jesus tut, an dem, wo Jesus sie auch braucht, die daran teilhaben, wollen jetzt in der Vollmacht Jesu wiederum, und sie haben sie erlebt, dass sie in dieser Vollmacht wirken sollten, das Wort Gottes verkünden. Und jetzt wollen sie in dieser Vollmacht dreinschlagen. Liebe Brüder und Schwestern, so manches Mal in der Kirchengeschichte und auch vielleicht in unserer eigenen Geschichte haben wir vielleicht die Versuchung erlebt, in der Vollmacht Jesu etwas zu tun, was uns recht erschien, was aber gar nicht im Sinne Jesu war. Und manches Mal mit Gewalt wollten wir es tun. Kennen wir nicht diese Versuchung in uns, wenn irgendwo ein Unrecht geschieht und wir sind ganz zu Recht erschrocken, erschüttert, auch empört, dass wir dann mit Gott hadern und ihn fragen, warum hast du denn nicht reingeschlagen? Manches Mal wünschen wir uns, dass Gott so wäre. Und manches Mal fordern wir ihn auf. Und manches Mal wollen wir selbst reinschlagen, sogar im Namen Gottes. Die Kirchengeschichte kennt solche Beispiele tragischerweise. Der Missbrauch Gottes ist oftmals gerade bei denen üblich oder schleicht sich dort ein, bei denen, die eigentlich auf ihre Fahne schreiben, wir folgen ihm nach. Das Gegenteil ist da passiert. Sie haben Gott missbraucht. Gott sollte ihnen nachfolgen, in dem, was sie denken. Ja, manches Mal vielleicht sogar meinen, dass es im Sinne Gottes wäre. Jesus hat es verheißen. Viele werden euch umbringen und meinen, Gott einen Dienst zu erweisen. Das ist nicht Nachfolge. Sie wollten hier teilhaben an einer Vollmacht, die, wenn überhaupt, Gott zukommt und die Gott selbst nie anwendet. Nicht einen Segen, das wollten sie bringen, das hatten sie bereits getan. Das hatten sie erfahren, das war ihr Auftrag als Jünger. Sie wollten einen Fluch bringen. Die Vollmacht zu fluchen, zu verfluchen, gibt es im Christentum nicht. Jesus hat das nicht getan, bis auf einen Feigenbaum, den er einmal verflucht hat. Kein Mensch steht unter dem Fluch Gottes. Gott schenkt uns nicht als Christen die Vollmacht, Unrecht zu tun, geschweige denn zu verfluchen. Die beiden Jünger, so könnte man vermuten, wollten auch diese Vollmacht, nachdem sie die prophetische Vollmacht schon ausgeübt haben, von Jesus hier erlangen. Und er weist sie streng zurecht. Was wir in der Nachfolge Jesu tun, ist das, was Jesus tut. Er kommt nicht zu richten. Nicht zu verurteilen, nicht auszuschließen. Er kommt zu segnen mit dem Wort Gottes, mit seiner vollmächtigen Erlösung, seinem erlösenden Wort. Und so sind wir als Christen in der Nachfolge gerufen, mit Jesus zu segnen. Nichts anderes. Und zwar immer wieder in der Vergewisserung, Jesus, willst du das jetzt? Möchtest du, und auch in der Suche, wie möchtest du diesen Menschen denn jetzt segnen? Wie kann ich ihn denn segnen? Der Geist gibt uns eine Sehnsucht und wir dürfen fragen, wie denn, Herr? Wie soll ich ihn segnen, diesen Menschen? Zum Segen sind wir berufen, in der Nachfolge Jesu. Halten wir einen Augenblick inne und sagen ihm ganz einfach, oder schauen ihn an in den Blick unseres Herzens und sagen ihm, so wie wir es können und wie es für uns gerade stimmt, dass wir ihm folgen wollen, ihm nachfolgen wollen, in seine Liebe immer mehr eintreten wollen und von seiner Liebe angezündet, angetrieben, entflammt, ein Segen sein wollen in der Welt. Geben wir ihm die Antwort, von der wir gerade empfinden, diese Antwort kann ich geben. Sie ist jetzt reif. Amen.
Für die Politiker, auf denen die Verantwortung für den Frieden lastet, dass sie treu ihrem Gewissen alles tun, die Ursachen von Krieg und Terror zu beseitigen. Christus, höre uns. Für die vielen, die unter Terror und Unterdrückung, unter Kriegsnot und Todesängsten leiden, dass sie frei werden von aller Bedrängnis und Gottes Erbarmen preisen. Christus, höre uns. Für die Getauften auf dem ganzen Erdenrund, dass sie nicht zurückblicken, sondern mit ungeteilten Herzen ihm folgen. Christus, höre uns. Für uns selbst, die mit den Anforderungen unserer christlichen Berufung nur sehr schwer zurechtkommen, dass er uns dem Dunkel der Zweifel entreißt und zuversichtlich macht in der Kraft des Glaubens. Christus, höre uns. Amen.